wieder anders. Der Johannes R. Becher Podcast mit Christine Eichhorn und Toni Bernhardt.
Ja, hallo, da sind wir wieder bei Wieder anders, der Johannes R. Becher Podcast. Mein Name ist Christine Eichhorn und ich sitze hier mit
Toni Bernhardt. Und wir sind heute bei einer neuen Folge von Wieder anders, dem Johannes R. Becher Podcast. Es geht heute um einen Text, wo ich behaupten würde, den kennt niemand.
Ja, welchen Bechertext kennen die Leute schon? Naja, gut, aber den, das ist ein Spezialthema, wo wir gedacht haben, wo wir nochmal einsteigen. Allerdings kann man ihn auch irgendwie kennen, oder das ist ein Text, der trotzdem vertraut ist. Es geht nämlich um Romeo und Julia auf dem Dorfe.
Ja, der Bezug ist ein doppelter. Romeo und Julia nimmt Bezug auf Shakespeare. Keller, Gottfried Keller, hat die Novelle geschrieben, Romeo und Julia auf dem Dorfe. Und Becher nimmt hier Bezug auf diese Erzählung. Also er bezieht sich dezidiert auf die Erzählung von Keller, auf Romeo und Julia auf dem Dorfe von Keller.
Ja, Gottfried Keller, das ist eine der berühmtesten Novellen, glaube ich, des 19. Jahrhunderts. Ich meine, 1855 geschrieben. Keller nimmt da Bezug auf den berühmten Romeo und Julia-Stoff, den natürlich irgendwie alle kennen, ne? Ein Liebespaar, das nicht zueinander kommen kann, weil die Familien verfeindet sind. Und das ist ja auch der Plot bei Keller. Also da gibt es Sali und Vrenchen, das sind die zwei Hauptfiguren. Und die sind Kinder von zwei Bauern, die zwei Äcker nebeneinander haben. Und in der Mitte ist noch so ein Acker, wo keiner weiß, wem der gehört. Ne? Und dann fahren die ja immer so mit ihrem Pflug und nehmen immer ein Stück von dem Acker weg. Und der nimmt wieder ein Stück. Und so kommen sie sich am Ende nahe und streiten sich dann über diesen Acker. Also am Anfang sind die noch nicht zerstritten in der Geschichte von Keller. Das kommt dann erst, weil sie sich eben darüber streiten, wer Anspruch auf den Acker hat. Und dann auch lange prozessieren und dann ihr ganzes Geld verlieren auf diesem Weg.
Und diesen Plot greift Becher auf in seiner Adaption. Bei ihm ist das Grundmotiv das gleiche. Es gibt die zwei Kinder, Romeo und Julia, die heißen bei Becher Sepp und Marie. Darüber müssen wir auch noch sprechen. Also die zwei Kinder, die einander näher kommen, die sich lieben, aber die Umstände stehen komplett dagegen. Bei Becher kommt jemand Drittes ins Spiel, der diesen Streit zwischen den beiden Familien ja in Gang bringt oder eben überhaupt erst auslöst. Das ist der glatzköpfige Großgrundbesitzer, der alles aufkauft und alle gegeneinander aufhetzt. Also auch hier bei Becher verfeinden sich die beiden Familien aus wirtschaftlicher Not oder aus wirtschaftlichem Untergang. Und die Kinder dürfen nicht miteinander sprechen und erst recht nicht einander lieben, weil die beiden Familien durch Prozessierung und Hass einander verfeindet sind.
Genau, wir hören da jetzt gleich stückchenweise rein und gucken uns dann auch mal an, wie Becher jetzt mit dem Text umgeht, den er von Keller ja übernimmt. Aber jetzt haben wir erstmal so ein bisschen den Plot aufgemacht, ne? Also das ist irgendwie ein ganz beliebtes Motiv, irgendwie zwei Liebende zu nehmen, die aufgrund irgendwelcher Rahmenbedingungen, familiärer oder gesellschaftlicher, nicht zusammenkommen können. Das wird ja heute gerne noch in so Geschichten gemacht, ne? Dieses Motiv. Und es ist interessant, dass Becher das Motiv auch aufnimmt, aber er nimmt es eben nicht von Shakespeare auf, sondern er nimmt es von Keller auf. Das finde ich interessant. Ja, also, dass er nicht Romeo und Julia macht, sondern er macht Romeo und Julia auf dem Dorfe. So heißt sein Text auch. Und jetzt komme ich zum Interessanten, es handelt sich hier um eine Verserzählung. Ne? Also, da sind wir haben wir drei Gattungen. Shakespeare schreibt ein Drama, Keller schreibt eine Novelle, Becher schreibt eine Verserzählung.
Dann hören wir vielleicht einfach mal rein, wie das beginnt.
Machen wir. Romeo und Julia auf dem Dorfe. Nach der gleichnamigen Erzählung von Gottfried Keller. 1. Um Mittag kamen sie mit ihren Krügen, die beiden Kinder, aus dem Dorfe her. Und die zwei Bauern hielten ein im Pflügen. Sie nickten mit dem Kopf und tranken leer ihr Viertel Most. Und während sie nun kauten ein Stück vom Wecken, schoben sie den Hut zurück und wischten sich die Stirn und schauten einander an und fragten, »Na, schmeckt's gut?« 2. Ein Birnbaum war, um den die Kinder sprangen, bis Marie weinte, denn sie konnte nie den Sepp mit seinen langen Beinen fangen, doch mitten in dem Weinen lachte sie.
Er stieg den Baum hinauf und er versteckte sich in den Blättern. »Sei nicht so gemein«, rief sie, »bring eine Birne mit.« Die schmeckte, weil sie sie teilten, ganz besonders fein. 3. Am schönsten aber war die Maat. Da lagen sie in dem Heu, das duftend sie durchdrang. Sie fuhren abends auf dem Erntewagen ins Dorf zurück, darin es jubelnd sang. Wenn sonntags drauf im Krug zum grünen Kranze aus vielen Dörfern her in ihrer Tracht die Bauern sich versammelten zum Tanze und manches Prosit wurde ausgebracht, da saßen sie, die Kinder, in der Ecke beim Kachelofen, saßen Hand in Hand. Sie kosteten vom köstlichen Gebäcke und süßen Wein, ein wenig nur vom Rand des Glases durften sie zur Probe nippen. Die Marie schlief. Es neigte sich ihr Haar und leise öffneten sich ihre Lippen. Aufrecht saß Sepp, er war schon bald 8 Jahr. 4. Sie saßen unten an dem Fluss und ließen die Beine hängen in den Fluss und sahen sich in dem Fluss. Er war ein großes Fließen, dort in dem Schilf lag hoch mit Heu ein Kahn und Männer kamen, um ihn loszumachen und schwangen sich hinauf. Da holte sich Sepp ein Stück Holz und schnitzte einen Nachen, der ganz genau dem großen Kahne glich, und setzte ihn ins Wasser. Beide bliesen aus vollen Backen, doch der Nachen blieb im Schilf oft stehen, bis er vom großen Fließen erfasst im Flusse in der Mitte trieb. Da standen sie und klatschten in die Hände und hielten sich, damit nur keiner fällt ins Wasser. Sieh, er fährt bis an das Ende der Welt. Wir fahren durch die ganze Welt. 5. Wie konnten es die Kinder nur verstehen, dass solche Not ins Dorf gekommen war? Sie brauchten nicht mehr auf das Feld zu gehen, denn beide Felder waren ganz und gar verpfändet und gehörten einem dicken Glatzkopf, der niemals je ein Feld bebaut. Mit Stacheln ließ er einen Holzzaun spicken, der zäunte ein nur üppig wildes Kraut. 6. Der dicke Glatzkopf war ins Dorf gekommen, nur ab und zu. Er brachte nichts als Streit. Es wurden Zeugen hin und her vernommen, die Bauern waren jetzt die meiste Zeit bei dem Gericht. Dem einen ward geliehen, geschickt dem anderen dessen Schuld vermacht, als handelssüchtig wurden sie verschrien im ganzen Dorf. Es war von Zins und Pacht nur noch die Rede. Wühlte selbst im Schlafen und bohrte immerfort. Ein dicker Band, gefüllt mit Hunderten von Paragraphen, lag da. Schwerfällig blätterte die Hand der Bauern drin. Und hatte wer verloren, gab er's nicht auf, bezichtigte indes den anderen wütend, dass er falsch geschworen, sie führten einen ewigen Prozess. 7. Der Schuft, wenn ich ihn mal im Wald erwische, sie spuckten beide voreinander aus, geh hin und schau, was gibt's bei dem zu Tische, ein jeder sah dem anderen in das Haus. Der muss die letzte Ziege heut verkaufen, hast du gehört, der bietet sich als Knecht dem Glatzkopf an. Mit einem wilden Schnaufen sprach einer wie der andere, ich hab recht. Der Sepp, der Kerl, wenn ich dich noch mal sehe, dass du ihm nickst, dann, Marie, warte nur. Sepp Marsch, willst du jetzt oder nicht, gestehe die Marie, pfui, ist die gemeinste Hur. Die Schulden waren bald so weit gediehen, der Glatzkopf steigerte die Felder ein, beim einen reicht's noch, in die Stadt zu ziehen, die Väter schlugen auf die Kinder ein. 8. Die Kinder trafen sich am Zaun und spähten hinein und sahen auch, wo der Birnbaum stand. Die Zweige abgerissen und zertreten, so stand er kahl. Sie gaben sich die Hand und gingen beide, träumend vom Geruche des Heus, hinab zum Fluss und saßen dort, als wären sie nach etwas auf der Suche. Sahen sie dem Fließen nach, das immerfort sich überfloss und kleine Wellenkreise ans Ufer spülte aus der großen Flut. Sepp aber sprach, »Es geht morgen auf die Reise. Und du?« »Ich bleib«, sprach sie, »und bleib dir gut.«
Aus diesen Teilen 1 bis 8 geht die Exposition und eigentlich der Beginn der Handlung sehr schön hervor. Also Beginn romantisch, friedlich, geruhsam, beschaulich. Die Familien treffen sich bei der Arbeit, man trinkt aus kühlen Krügen, man isst zusammen einen Happen, man nickt sich zu, man arbeitet, man kennt sich, man verträgt sich. Die Kinder werden größer, die Kinder spielen miteinander. Sepp geht auf den Birnbaum, die Marie sagt, hol mir eine Birne herunter und die schmeckt besonders gut, weil sie geteilt wird. Dann kommt das störende Moment, der neue Besitzer, der in das Dorf zieht, der von auswärts kommt und dort irgendwie dann Chaos auslöst.
Ja, also das ist ganz interessant, da gibt es mehrere Dinge, über die wir reden können. Also zum einen ist das ja auch bei Keller so angelegt, da gibt es eben auch diese Kindheitsgeschichte. Also wir sehen erst, wie die beiden Kinder miteinander spielen und eigentlich ne, so sich gut vertragen. Aber einerseits ist es bei Keller diese Kinderszene viel, viel gruseliger, weil die ja dann, die haben ja da diese Puppe, die irgendwie kaputt ist und dann sperren sie so die Fliege in den Kopf von der Puppe ein. Irgendwie sowas war doch da, ne? Also ich kriege das nicht mehr ganz zusammen. Aber diese Idylle, die Becher hier zeichnet, die gibt es bei Keller jedenfalls nicht, sondern das ist durchaus etwas, ja, etwas gröber so vom Stoff her. Ist auch ein bisschen mysteriös, was man damit machen soll, glaube ich. Und es gibt einen anderen Anlass, ne? Also du hast ja jetzt auch zusammengefasst, es gibt einen Störfaktor von außen, das ist dieser Glatzkopf, wobei man jetzt nicht ganz genau weiß, wie der da reinkommt, also was da genau passiert, sondern auf einmal jedenfalls bringt der Armut ins Dorf und die Bauern sind nur noch mit Paragraphen beschäftigt. Und das ist bei Keller ja anders. Bei Keller ist es eine natürliche Entwicklung. Da ist es eigentlich die Habgier, also das menschliche Element oder allgemein menschliche Element, das dazu führt, dass die Bauern sich im Prinzip streiten um diesen Acker. Ne? Von dem man dann später auch noch erfährt, dass der diesem schwarzen Geiger gehört, der ein illegitimer Sohn ist von dem Vorbesitzer. Und deswegen, also allein das, also dass die Gesellschaft Menschen ausstößt, die nicht im Ehebund auf die Welt gekommen sind. Ja, das ist eigentlich die Ursache bei Keller ja für diesen Streit. Und bei Becher ist es anders.
Bei Keller ist es psychologischer gebaut. Der Text spielt auch eher auf die naturalistische Tradition an. Bei Becher ist das anders. Das ist viel prototypischer, holzschnittartig, könnte man hier sagen. Also das sind so Typen, die hier agieren und aufeinander reagieren.
Genau, und es kommt sofort eine kapitalismuskritische Komponente hinein. Ich meine, das haben wir jetzt auch nicht gesagt, dieser Text ist von 1946. Also das ist eine Zeit, in der Becher ohnehin schlichter schreibt. Das merkt man ja jetzt hier auch und so Erzählungen entfaltet, wie wir es auch bei Urach und bei dem Wanderer aus Schwaben hatten. Das ist so ähnlich. Ist aus der Sammlung Romane in Versen, was ja auch ein interessanter Titel ist, ne, finde ich.
Ja, es ist ein Gleichnis, es ist eine Parabel irgendwie, diese Fassung, diese Erzählung mit einer ganz klaren politischen Botschaft auch. Also ich glaube, diese Kapitalismuskritik, die steht massiv im Vordergrund, die ist unübersehbar. Das ist sicher der Impetus dieses Textes bei Becher.
Genau, es ist alles gut, ja, die Bauern leben so vor sich hin, also da gibt es auch so keine Not oder sowas, was erkennbar wäre im Text, sondern es ist eigentlich alles super und dann kommt aber der böse Großgrundbesitzer, der irgendwie so habgierig alles an sich zieht und dann verarmen die anderen. Also das ist ja auch eine interessante Frage, wie man das historisch eigentlich verorten muss, aber das ist natürlich so prototypisch, einfach so ein Muster, ne, nachdem Becher das hier so erzählt. Das wird im Prinzip in eine Lebensgeschichte von diesen jungen Leuten reingepackt, was ja wahrscheinlich, wenn man jetzt Marx liest, über einen Zeitraum von mehreren Jahrhunderten sich irgendwie abspielen würde, oder? Also
ja, eben, es ist auch nicht verortet, weder räumlich noch zeitlich. Es ist so, wie du sagst, prototypisch, so gleichnishaft, diese Erzählung. Die spielt im Irgendwo, im Irgendwann und erzählt gewissermaßen eine Grundkonstante der Kultur und der Wirtschaftsgeschichte. Spannend sind auch bestimmte Motive, bestimmte einzelne Elemente in diesem Text. Gerade am Anfang, ich reiße es nur an, weil sonst würden wir ja das Ende schon vorwegnehmen. Ganz am Anfang kommt dieses Motiv des Flusses, des Kahns, des Fließens, des Wassers. Das wird mehrfach im Text aufgegriffen werden und es spielt im Schluss auch eine wichtige Rolle. Das Heu, der Duft des Heus, also diese olfaktorischen Momente in der Landwirtschaft. Also man hat oft auch das Gefühl, man kann die Temperatur fühlen, man kann die Gerüche riechen, die hier Also gerade diese sinnliche Ebene, die ist sehr ansprechend, sehr stark gemacht hier in diesem Text.
Definitiv. Und wenn ich jetzt den Anfang nehme, kommt mir dieses große Fließen auch, das hat so was Utopistisches wieder. Ne? Auch da die Vision von einer besseren Welt, in der man zusammen ist und gemeinsam etwas teilt, ne? Die Birne zum Beispiel, das scheint mir da drin zu stecken. So legt das am Anfang an. Und du hattest vorhin, bevor wir das Zitat gehört haben, noch schon kurz auf die Namensänderung hingewiesen. Das ist ja auch interessant, dass Becher eben nicht Vreni und Sali da lässt, was ja so schöne schweizerische Varianten von Namen sind. Und Becher macht Sepp und Marie. Da musste ich zunächst mal an das Bayerische denken. Also der Sepp kommt mir sehr bayerisch vor, aber du hattest noch eine andere Eingebung, ne?
Naja, die heilige Familie sowieso, also Josef und Maria, das würde als quasi Becher, der ja ein Bibelparaphraseur ist, das wissen wir seit vielen, vielen Sendungen und Podcast-Folgen. Mir kam das als erstes in Erinnerung, dieser Anklang an die Weihnachtsgeschichte, an die Jesusgeburt, der Sohn der Jungfrau Maria und des Zimmermanns Josefs. Also Sepp und Marie sind hier gewissermaßen die heilige Familie, die kinderlos bleiben. Das kann man vielleicht schon vorwegnehmen. Und eben, wie du sagst, das Bayerische natürlich. Also wenn wir vorher darüber gesprochen haben, dass der Text ohne Lokalisierung bleibt, stimmt unter diesem Gesichtspunkt eigentlich nicht. Mit Sepp und Marie ist der Text ganz eindeutig im süddeutschen Sprachraum lokalisiert und den wiederum kann man konkretisieren auf Bayern. Becher, der aus München gebürtige Bayer, spielt hier mit, ja, wahrscheinlich mit eigenen Kindheitserinnerungen. Er ist ja sicher auch aufs Feld in die Umgebung von München gegangen und hat das hin und wieder gesehen und gerochen. Und er verortet auf jeden Fall mit Sepp diese Geschichte irgendwo im süddeutschen Sprachraum.
Ja, und das ist auch wieder interessant, ne? Weil warum Keller das macht, das in seine Heimat verlagert, wahrscheinlich auch ungefähr in seine Gegenwart, das kann man irgendwie verstehen, weil das eine Gesellschaftskritik wird im Sinne von, ja, wir schließen hier Menschen aus, ne, weil sie einfach nur nicht den Trauschein haben oder so und das führt irgendwie in die Katastrophe. Und dadurch, dass Becher das aber eher so parabelhaft anlegt, stellt man sich dann eher die Frage, warum er es dann gleichzeitig im Bayerischen verortet, weil das doch eigentlich kein bayerisches Thema ist, sondern das ist ein allgemeines Thema.
So gesehen wäre logischer, wenn er diesen Personen gar keine Namen geben würde. Und vielleicht, das tut Becher ja oft auch, er umschreibt Figuren, also er belässt sie ohne Name, ohne Zuschreibung. Das würde hier eigentlich sehr gut passen, also dass man eine Geschichte drumherum erzählt, dass wir nicht wissen, wie die heißen, wo die leben, aber jeder und jede kennt die und weiß, wovon die Rede ist. Also so ein Spiel würde hier funktionieren, aber Becher entscheidet sich für Sepp und Marie.
Ja, und warum er nun auch die Anspielung auf die heilige Familie damit einbaut, die ist ja nun auch noch, das ist auch noch so eine Frage.
Das ist eine Frage eben, warum dieser, auch hier wieder, warum dieser dezidierte Bezug auf das Neue Testament, auf die Bibel, auf die Jesusgeschichte, da kann man spekulieren, da müsste man Theologinnen oder Theologen fragen, was sie davon halten.
Naja, wir können ja noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Wir haben den Text ja, der nicht so lang ist zum Glück, mal in drei Teile geteilt und hören uns jetzt gleich den mittleren noch an, bevor wir dann zum Ende kommen. Aber jetzt machen wir erstmal mit dem mittleren Zitat weiter.
Genau.
Neun. Sepp kam in eine Stadt. Der Vater suchte nach Arbeit, aber bald blieb er zu Haus. Er stand am offenen Fenster nachts und fluchte. Er gab für Schnaps den letzten Pfennig aus. Das Stübchen kam von dem Getob ins Wanken. Was denkst du, Sepp, du Lump? Du denkst an sie. Ich lese in deinem Schädel die Gedanken. Er holte nach ihm aus und schlug und schrie. Vor Wut war ihm der Kopf rot angeschwollen. Ich bringe ihn um, mitsamt dem ganzen Mist. Kommt auch mein eigener Kopf dabei ins Rollen. Die Mutter seufzte nur. Schau, wie du bist. Die Erde, schrie er, habt ihr mir gestohlen. Ging auf und ab gebückt, als pflügte er. Er schluchzte, lasst mich meine Erde holen. Schwang hoch den Arm, als ob's ein Beilhieb wär. Laut lachend, so, jetzt hab ich ihn gespalten, den Glatzkopf ho. Sah, wie verfolgt sich um. Es war, als ob sich Stimmen in ihn krallten. Der Arzt bestätigte, Delirium. 10. Sepp sah zu ihr, der Mutter, hin und fragte, die sah zurück und fragte ihn um Rat. Den hat's, der hat die Sucht. Sepp aber sagte, ich denk halt oft an Marie. Wehe tat es ihm, er sah sie wunderbarerweise im Tanz sich drehen, wo der Maibaum stand. Dann zogen feine kleine Wellenkreise sich dicht um ihn. Es hob sich ihre Hand, um ihm aus einem Kruge einzugießen, denn durstig war er. Oh, er trank und trank. Die Hand war kalt von einem großen Fließen, darin er Hand in Hand mit ihr versank. 11. Sie musste sich derweil als Magd verdingen, und manchmal hatte sie noch spät im Stall zu schaffen, kam der Knecht, um sie zu zwingen. In ihrem Alter spielten Mädchen Ball und hatten Puppen, um sie zu liebkosen, und tanzten um den Maibaum ringelrein. »Warum bin ich von allen ausgestoßen?« so fragte sie, »muss solches Elend sein?« Sie fragte ihn, der, in die Stadt entschwunden, ihr keine Antwort auf die Frage gab. Sie zählte rückwärts alle Stunden, »wie lang ist's her, dass ich gesehen ihn hab?« Sie ging den Weg, den sie mit ihm gegangen, um ihre Felder stand kein Bretterzaun. Sie lief ihm nach, er ließ sich von ihr fangen, sie hatten Zeit, einander anzuschauen. Am Tanzplatz standen sie, sie blickte nieder auf ihre neuen Schuhe, einen Ring trug sie am Finger und sie tanzte wieder und wieder, bis die Nacht zu Ende ging. Dann knieten sie zusammen hin und bliesen aus vollen Backen, bis der Nachen flog den Fluss hinab. Es war ein großes Fließen, das sie in eine weite Ferne zog. 12. Der Marie starben Vater, Mutter, beide. Als aus dem Dorf zu Sepp die Nachricht drang, vielleicht tut sich die Marie was zuleide, lief fort er aus der Stadt und tagelang lief er und lief und schlief nachts in den Scheunen. Er sang, das Wandern ist des Müllers Lust. Er schluckte Staub und ließ sich tüchtig bräunen. Heiß schien die Sonne nieder im August. 13. Und gerade mitten im Gewitterregen kam er in seinem Heimatdorfe an. Er fragte und erfuhr auch bald, weswegen die beiden Alten sich dies angetan. Der Alte blieb nicht lange Knecht. Besessen war er von einem Wahnsinn. Er vernahm als Richter täglich Zeugen in Prozessen, wobei es niemals zur Entscheidung kam. Pfandrecht und Hypotheken, Überschreiben von Schulden, Stempelmarken und Gebühr, ein ganzes Jahr oblag er solchem Treiben, und neue Zeugen gab es für und für, bis eines Tags, in einem frischen Kragen und sauber ausgebürstet das Gewand, er in den Wald ging, ohne was zu sagen, wo man an einem Baum ihn hängen fand. Die Alte ist ihm alsbald nachgestorben, aus Gram wahrscheinlich, und die Marie, ach, um die hat keiner noch geworben, die hat auch nicht verdient ihr Ungemach. 14. Es wölbte sich ein klarer Regenbogen, da klopfte es an der Tür und rief nach ihr. Ich bin's, der Sepp, bin gar nicht fortgezogen, komm her, schau nur, ich bin noch immer hier. Er stand zu nah, als dass sie ihn erblickte. Es war ihr Blick ein blauer Wellenkreis. Erinnerst, Marie, du dich noch? Sie nickte. Weißt du noch, Sepp? Er sagte, ja, ich weiß. 15. Sie gingen hin, wo einst die Felder lagen. Ein Haus war dort. Im Lehnstuhl kugelrund der Glatzkopf saß. Am Tore angeschlagen war eine Tafel, Vorsicht, bissiger Hund. O Marie, rührte Sepp sie an. Kein Bitten bringt wieder das verlorene Paradies. Auch damals wurde hart genug gelitten, bevor man uns aus unserem Reich verstieß. Er wollte sich nach einem Steine bücken, doch Marie hielt ihm beide Hände. Lass, ein anderer wird an seine Stelle rücken. Sepp sah sich um und fragte, gibt's nicht was, was ein für allemal den Schurken allen den Garaus macht? Und sah sich wieder um. Wir tun den Schurken ja nur den Gefallen. Es gibt sicher was. Sind wir dafür zu dumm? Von abgemähten Wiesen kam und wehte ein Duft sie an. Wir wollen glücklich sein. Er ging und schwang den Arm, als ob er mähte. Sie brachten eine gute Ernte ein. Er wollte ihr von seiner Liebe reden, wie durch die Liebe es wird offenbar. Bald gibt es Glück, ein großes Glück für jeden. Ja, Marie, das. Das ist gewisslich wahr. Auf allen Dörfern liegt der Erntesegen, beendet ist der schlimme Väterstreit, und Häuschen unten an dem Fluss gelegen, am großen Fließen, oh, die Welt wird weit. Und sagte, komm, steig auf den Erntewagen, wir fahren in die Stadt, es ist eingespannt. Er hob sie hoch, um sie ein Stück zu tragen. Ein schönes Feuerwerk wird abgebrannt uns zum Empfang. Siehst du die bunten Sterne? Willkommen steht geschrieben überm Tor, durch das wir Armen ziehen. Sie sprach, ganz ferne, nur einmal möchte ich tanzen, noch zuvor.
Ja, es nimmt einen sehr traurigen Verlauf. Die Eltern sterben, die beiden Kinder sind dann wieder alleine da und finden zueinander.
Ja, genau. Also es ist ja jetzt so, dass die Verarmung der Familien weiter einsetzt und dann geht eben Sepp mit seinen Eltern zunächst in die Stadt. Also das führt zu einer Trennung und Marie bleibt zurück und wir hören ja, wie schlecht es ihr da vor allem geht, dass dann ihre Eltern auch sterben und dass sie sich als Magd verdingt und dann auch dieses Problem hat, dass der Knecht sie vergewaltigen will oder vielleicht auch vergewaltigt, das ist nicht ganz klar. Ja, wenn das heißt, er kam, um sie zu zwingen, also hat das dann auch umgesetzt oder ist es nur ein Versuch? Das bleibt hier offen. Also das heißt, sie ist in einer hochprekären Situation. Und dann macht sich Sali, nachdem er vom Tod ihrer Eltern hört,
Sepp.
Auch auf...
Sali war bei Keller. Man verwechselt die leicht. Sepp.
Und dann macht sich Sepp, nachdem er vom Tod ihrer Eltern gehört hat, also auch auf den Weg und von der Stadt wieder zurück ins Dorf und kommt sie im Prinzip besuchen. Das heißt,
eben und seine Eltern sind auch tot. Der richtig. Vater kommt durch Trunksucht um, die Mutter stirbt aus Gram hinterher.
Genau, genau. Also die Eltern, die jetzt diesen Konflikt ja verursacht haben, also nicht ganz ursächlich bei Becher, aber ne, trotzdem, diese Störfaktoren sind jetzt weg und die beiden Kinder sind auf sich alleine gestellt und dann verbringen sie also nochmal einen letzten Tag zusammen. Das ist bei Keller ja auch so, ne, dass dann die trotz allem wieder zusammenkommen und nochmal einen schönen Tag haben, aber es kann trotzdem irgendwie nicht gut für sie ausgehen. Also das ist trotzdem eine hoffnungslose Situation, in der sie sich befinden, obwohl man sagen könnte, jetzt sind die Eltern tot, dann könnten sie ja heiraten.
Ja, eigentlich könnte es ja noch gut ausgehen. Sie kommen zueinander, sie finden sich wieder, sie sind sich treu geblieben in Gedanken und in ihrer Erinnerung und lieben einander sehr. Und freuen sich jetzt und begehen gemeinsam diesen schönen Tag. Sie fahren in die Stadt, sie machen einen Ausflug, sie wollen tanzen, das tun sie dann auch. Und dann?
Kommen wir gleich dazu. Ich will noch eine Sache vorher einhaken, nämlich auch die Interessante im Vergleich mit Keller. Nämlich bei Keller ist es ja so, dass sich doch einmal irgendwie, wo Sali Vreni verteidigt, und dann einen Stein auf den Kopf des Vaters wirft. Und deswegen ist der dann nicht mehr ganz zurechnungsfähig. Also es gibt ja diesen gewaltigen Übergriff von dem Jungen auf den Vater der Frau. Und das ist ja auch was Becher hier eliminiert. Das heißt, bei ihm bleibt es wieder heile Welt. Ja, also die Eltern gehen unter und die Kinder sind aber eigentlich völlig unberührt. Die sind unschuldig Leidende, die lassen sich nicht mit reinziehen in diese Situation, was bei Keller anders ist. Also du hast ja vorhin gesagt, das ist mehr psychologisch und genau das ist es, glaube ich, auch. Also hier sind das so zwei so Prototypen, die so übergeordnet sind, wie so zwei Heilige, ne, die eigentlich unschuldig leiden unter der Situation.
Ja, und gerade weil du sagtest, heile Welt, das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Moment für die Becherfassung. Gerade im ersten Teil und auch in diesem zweiten, die heile Welt, die jungen Menschen, die Hoffnung, die Zukunft, das fängt eigentlich alles mit so einer ja, Schollentreue an auch und diese romantisch überfrachtete Begeisterung für das Pflügen, für die Landwirtschaft, für den Ackerbau. Also auch das sind ganz eigenartige Anklänge, die Becher hier, die er hier trifft. Und der Text entsteht 1946, also irgendwo, diese Schollenbegeisterung, ich will nicht sagen Blut- und Bodenromantik, aber diese Schollenbegeisterung, die ist hier schon sehr deutlich spürbar. Und die wiederum geht Hand in Hand mit dieser, mit diesem prototypischen, mit diesem typenhaften, mit diesem gleichnishaften, also Eben schön ist dieses eine Beispiel, wie, an das du erinnertest, bei Keller, eben die Verletzung des Vaters, der Vreni, durch den Stein, den Sali wirft. Also dadurch wird ja eigentlich die Liebe zwischen Vreni und Sali verunmöglicht oder noch mal schwieriger gemacht, weil Sali lädt Schuld auf sich, eigentlich schwere Schuld, dass dadurch auch wieder Vrenis Familie ja, gestört, zerstört, lädiert wird. Also solche Momente gibt es bei Becher nicht, die bleiben holzschnitthaft.
Genau, und damit kann er sie natürlich, kann er auch so eine heile Welt eben dann auch am Ende nochmal anzeichnen. Also das ist keine realistische Erzählung, anders als bei Keller, das ist offensichtlich. Aber ich glaube, hier wird es nochmal sehr, sehr deutlich und wahrscheinlich auch jetzt, wenn wir uns den letzten Abschnitt noch anhören.
Kirchweih. Am Marktplatz spielte die Kapelle zum Tanze auf und Marie trug den Ring und Schuhe trug sie sommerliche, helle, weil sie das erste Mal zum Tanzen ging. Lebkuchen gab's zu naschen, alle Arten mit vielen bunten Kügelchen bestreut, Zigeunerinnen legten ihre Karten, weissagten einen jeden, was ihn freut. Ein frohes Knallen kam aus diesen Buden, fest hielt sie ihren Sepp. So wart doch, bleib ein wenig stehen und schau. Die Bauern luden, die stutzen, jeder schoss zum Zeitvertreib. Sie nahmen alle Platz an langen Tischen, erkaufte ihr ein Herz aus Marzipan und half ihr einen Fleck vom Kleide wischen. Sie hatten Zeit und schauten sich lang an. 17. Die Mutter, dacht er, habe ich verlassen. Das ist nicht gut und bringt uns niemals Glück. Soll mich der Vater auch im Tod noch hassen, wenn mir die Mutter flucht? Er sah zurück zu ihr, der Mutter, die wie Spinnenweben so viele Falten hatte im Gesicht. Ich hab der Mutter doch mein Wort gegeben. Halt ich's, so fragte er sich, halt ich's nicht. Der Mutter, sprach sie, musste ich's geloben, bevor sie starb. Schwer war es mir, so schwer. Nun wird die Mutter uns vom Himmel droben zusammensehen und keinen Frieden mehr hat sie, wird ruhelos umhergetrieben. Vielleicht, dass es auch keinen Himmel gibt, sonst müsste er, der Herrgott, uns doch lieben, weil er doch jeden lieben muss, der liebt. Ich möchte gern, dacht sie, es war zum Weinen so traurig. Bin ich wirklich so gering? Ich meine halt, was soll ich jetzt noch meinen? Ich bin zu dumm, ich bin ein dummes Ding. 18. Da fingen alle fröhlich an zu singen, ein Prosit wurde schallend ausgebracht, die beiden ließen in dem Gläserklingen ihr Glas erklingen. Langsam kam die Nacht. Erinnerst du dich, legten aufeinander sie ihrer Hände inniges Gebet. Ihm wurde Angst und angstvoll ihr entwand er sein Händepaar, doch war es schon zu spät. Er sprach von einem großen Tischlein, deck dich für alle, die da hungern. Der Lampion erlosch und müd sank Marie hin. Nun weck mich nicht auf, mein Liebster, denn ich schlafe schon. Da ging der Wirt, um alles abzuschließen. Aufrecht saß Sepp wie damals neben ihr. Erinnerst du dich an das große Fließen? Sprach sie im Traum. Es ist Zeit. Komm, gehen wir. 19. Sie stiegen Hand in Hand hinab die Hänge voll reifen Weins. Sie gingen ihren Gang zum Fluss hinunter, der sich aus der Enge der Felsen zwängte und den Fluss entlang. Sich fester an den Händen haltend, gingen die beiden und es war ein leises Ziehen zum Flusse hin, als ob die Wasser hingen sich rings um sie und ließen sie nicht fliehen. So still. Sie blieben vor dem Flusse stehen und beide lächelten zugleich sich an. Sie gingen, sie umschlangen sich beim Gehen. Dort in dem Schilf lag hoch voll Heu ein Kahn. Darauf sie sich mit wildem Lachen schwangen. Da ward der Fluss mit einem Mal erhellt. Der volle Mond war strahlend aufgegangen und überzog mit seinem Glanz die Welt. 20. Nur zögernd hob sich ab der Kahn und drehte sich um sich selbst, bis er, vom Fluss erfasst, der Mitte zutrieb, in der Mitte wehte ein Wind, Und war das Schiff auch ohne Mast und ohne Segel, musste es doch spüren, den Wind. Er trug es wie ein Flügelschlag und schien geschickt, sie sanft hinabzuführen, die oben lagen, müde von dem Tag. Und träumten von den glücklichen Gestaden, wo jeder Arbeit hat und guten Lohn. So fuhr der Kahn, mit hoher Fracht beladen, trieb über Strudel raschen Laufs davon. Es klang im Winde nach wie Vesperläuten und eines Tanzes frohe Melodie. Die oben lagen, eng umschlungen, freuten sich ihres Traums. Gebettet lagen sie auf welken Blüten, die sie träumen ließen von eines Frühlings ungeahnter Pracht. Es zog der Fluss, es war ein großes Fließen. Es fuhr das Schiff durch die Septembernacht. 21. In dem Gewölke hingen schon die Gluten des Tags. Es kam der hochbeladene Kahn herangefahren durch die dunklen Fluten, die fingen noch einmal zu leuchten an. Entzündet vor des Mondes letztem Hauche, als ob ein Glanz in jener Tiefe sei. Die Ufer zogen weithin in dem Rauche des frühen Herbstes schattenhaft vorbei. Es streckten sich dahin, ein breiter Rücken, die Wälder, daraus fern ein Käuzchen rief. Dann schob der hohe Kahn sich unter Brücken hindurch. Die Wellen um ihn rauschten tief. Dort, wo der Strom zum Meere ausgeweitet, sich uferlos im Dämmerreich verlor, stieg festlich, ihnen zum Empfang bereitet, im Morgenrote eine Stadt empor, mit einem Tore, golden ausgeschlagen, dass beide oben staunten in die Welt, als lägen sie auf einem Erntewagen, der einen feierlichen Einzug hält. 22. Aus weicher Mulde abgemähter Wiesen und von dem Heuduft, der sie ganz durchdrang, wie trunken, glitten sie hinab ins Fließen, das atemlos die Lebenden umschlang.
Hinab ins Fließen, das atemlos die Lebenden umschlang. Also das Motiv des Fließens des Kahns klang ganz am Anfang bereits an und nimmt hier sein Ende mit dem Tod der beiden, die sich im Wasser ertränken.
Genau, das ist auch wieder sehr interessant, wenn man da den Keller daneben legt, weil es ist ja so, dass die beiden einen letzten schönen Tag verbringen. Die gehen dann auf so Volksfest und so weiter, das machen sie bei Becher auch. Und dann kommt diese Kahnfahrt, die einfach unglaublich viel Raum einnimmt, die bei Keller ein ganz, ganz kleines Detail ist, weil da ist es ja so, da haben sie diesen Tag und dann treffen sie auf diese Gesellschaft mit dem schwarzen Geiger, die ihnen ja auch anbieten, ihr könntet doch einfach frei leben, ihr müsst doch gar nicht heiraten und alle eure Probleme vergessen. Und da merkt man, dass die beiden das eben nicht wollen, da sind die nicht die Typen dafür, sondern die wollen eigentlich in eine vernünftige, in die gesellschaftliche Ordnung reintegriert sein. Und deswegen findet man sie dann am Ende irgendwie auf diesem Kahn, zwei Tote. Und dann gibt es ja am Ende bei Keller diese Zeitungsmeldung, wo es dann so heißt, ja, die verlotterte Jugend, ne, da sieht man es wieder, wo es hinführt. Was ja diese traurige und tragische Geschichte dann irgendwie so völlig anders einordnet. Ne? Also das gesellschaftliche Unverständnis auch nochmal deutlich macht. So, bei Becher ist das jetzt markant anders.
Ja, das Kahnmotiv und dieses Ende wird sehr breit erzählt, also geradezu episch. Es wird die Fahrt sehr lange beschrieben, es wird die Natur dabei sehr lange beschrieben in dieser Septembernacht. Sehr schön auch dieser, der Kauz, den man hört, da denkt man dann sofort an Shakespeare, die auch über die Lerche und die Nachtigall sinieren. Hier ist der Kauz, der einmal kurz anschlägt. Interessanterweise wird nicht erzählt, was die beiden auf diesem Kahn machen. Das ist sehr zurückhaltend ausgespart. Man erfährt, dass sie sich bewegen, dass sie sich die ganze Nacht dem Meere zu bewegen. Also der Kahn fährt auf dem Fluss in eine bestimmte Richtung, die in das Meer führt. Also diese Kahnfahrt hat einen Verlauf, hat eine Erstreckung und quasi immer ins Größere. Der Fluss, das Meer, das große Fließen, also dieses zentrale Motiv, das hier alles bedeuten kann. Also das kann Hoffnung bedeuten, das kann Tod bedeuten. Es ist auf jeden Fall Veränderung, Transformation hin zu etwas anderem, zu etwas Größerem. So könnte man es vielleicht sehen.
Genau, das ist ja auch das, was in diesem Fliesenmotiv am Anfang schon anklingt, diese Utopie einer besseren Welt. Und das macht ja auch das Ende so viel ambivalenter, als es bei Keller ist. Bei Keller wissen wir genau, die zwei sind jetzt tot und es gibt eine Zeitungsmeldung. Und bei Becher ist es ja eher so, dass das Fließen die beiden aufnimmt. Und das kann man jetzt als ein Suizid lesen, in dem Sinne, sie stürzen sich also jetzt ins Wasser und kommen da um. Aber gleichzeitig ist eben dadurch, dass das Fließen aufgeladen ist mit dieser Utopie, mit dem Problemlösen, kann man sich natürlich auch fragen, ob darin nicht eben einfach der Weg in eine bessere Gesellschaft irgendwie zumindest am Horizont irgendwie aufscheint.
Ja, möglicher, ich dachte mir gerade vorhin im Gespräch, dass vielleicht ist es auch eine Märtyrererzählung auf eine Weise und auf eine andere. Ich erinnere mich jetzt an die Erstlektüre dieses Textes von Becher, wo ich das gar nicht verstanden habe. Also ich dachte, durch das Fließen gehen die ein in einen Liebesakt oder so. Nee, die sterben dabei. Das habe ich erst im zweiten oder dritten Mal lesen verstanden. Und vielleicht ist das ja auch gar nicht so deutlich, dass die dabei umkommen, dass es eben tatsächlich als Suizid gelesen werden muss, zwangsläufig. Vielleicht ist das gar nicht so.
Ja, das ist interessant, weil der Liebesakt mit dem Sterben ja im Bechers Frühwerk extrem eng gekoppelt ist. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich da an die Texte so aus den 10er-Jahren zurückdenke, dann wäre das ja sogar identisch. Das würde zusammenfallen, dass man einen Liebesakt hat und danach das Sterben kommt. Also vielleicht ist es auch beides.
Ja, dann ist es einerseits eine werkinterne Referenz auf das Frühwerk und inhaltlich eine Referenz auf dieses sehr große, komplexe Motiv, Liebe ist gleich Tod, oder eben wie die gerade im Symbolismus der Moderne eine große Rolle spielt, wenn man beispielsweise an die bildende Kunst auch denkt. Also Liebesakt und Tod, Liebesakt und Sterben, das sind ja wirklich eng ineinander verflochtene Motive im Symbolismus, auch noch im Expressionismus. Also es ist eine stark künstlerisch debattierte Frage, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und da, ja, spannend, weil dann wäre man mit 1946 sozusagen auch eine Referenz auf das frühe 20. Jahrhundert, stilistisch, ästhetisch.
Ja, total. Und das ist ja auch allein dieses Schiffsmotiv, das bestimmt ja auch Bechers expressionistisches Werk. Das hat er mal von Baudelaire, ne? Also das ist wirklich, das ist einfach wirklich eine Sache, die kommt immer und immer wieder. Das Fließen, das Schiff, das irgendwie etwas für etwas steht, was nicht ganz klar ist, wofür es steht. Aber das ist wirklich, eigentlich ist das interessant, weil Becher mit dem Text dann zurückgreift auf seine eigenen dichterischen Anfänge. Und das gilt umso mehr, als dieser Titel Romane in Versen in gewisser Weise auch so ein bisschen anspielt auf Demel, der so ähnliche Sachen gemacht hat, so im späten 19. Jahrhundert, und der ja Bechers großes Vorbild war als junger Dichter. Also ich frage mich bei dem Text jetzt, so sehr der irgendwie von 1946 ist, auch mit seinem schlichteren Ton und so weiter, warum er so stark eigentlich zurückgreift auf sein Frühwerk. Das ist hier sehr, sehr auffällig.
Ja, und ich finde auch, es ist ein sehr trauriger Text, ein rührseliger auf eine Weise auch, aber eigentlich richtig zum Weinen.
Ja, das soll man, wobei dann natürlich die Frage ist, wenn dann eine Hoffnung am Horizont aufscheint, ist es dann so traurig? Also ich sage ja, da ist eine gewisse Ambivalenz drin, die es eben bei Keller nicht gibt, zumal es bei Keller ja auch um diese Frage des Trauscheins ganz zentral geht. Das spielt bei Becher überhaupt keine Rolle. Ist ja auch logisch, wir sind im 20. Jahrhundert, der Trauschein ist nicht mehr so das Entscheidende, man kann auch so zusammen sein, ne? Also das Thema interessiert ihn überhaupt nicht an der Stelle, sondern ihn interessieren ganz andere Dinge. Und also es ist eher die Utopie einer besseren Welt, die an den beiden irgendwie ausgestaltet wird.
Was ja immer die Grundierung des Romeo und Julia Motivs ist, es sind ja die Umstände, die diese Tragik bedingen. Die beiden Liebenden tragen die Geschichte nicht in sich. Die Umstände, ja, machen das zu dem, was draus wird. Ja, ein Romeo und Julia Motiv führt eigentlich meistens in den Tod. So gesehen würde man diese Kahnfahrt und dieses Fließen schon als Tod deuten müssen, einfach motivlogisch oder motivinhärent.
Klar, ne? Also wenn man jetzt sagt, das ist der Plot, dann muss man natürlich dort ankommen. Und irgendwie kommt man ja auch da an, auch wenn das nicht so explizit sagt, aber dieses ins Fließen eingehen, das ist natürlich eigentlich auch so eine schöne Metapher dafür, sich ins Wasser zu stürzen, was wieder eine Idealisierung des Sterbens im Wasser ist. Das weist auch wieder zurück auf eine lange Tradition, ne? Die schöne Wasserleiche ist ja auch so eine alte Tradition. Also da ist ganz, ganz viel Kulturgut, was da auf einmal zusammenkommt, zusammenfließt.
Zusammenfließt. Und man kommt aus diesem Text irgendwie nicht mehr heraus. Da springt man rein und man kommt nicht mehr heraus.
Ja, wir müssen aber wieder herauskommen und uns die Frage stellen, warum macht Becher eigentlich, oder was glaubst du, warum macht Becher eine Bearbeitung von Gottfried Kellers Romeo und Julia auf dem Dorfe? Es ist ja nicht eine Bearbeitung von Shakespeares Romeo und Julia, was er auch hätte machen können, sondern warum nimmt er diesen Text oder was will er damit?
Ich könnte mir vorstellen, dass Keller Becher grundsätzlich sympathisch gewesen sein könnte, wegen seines Realismus bis Naturalismus und andererseits für die Gesellschaftskritik, die Keller doch auch immer deutlich artikuliert, gerade in Romeo und Julia auf dem Dorfe. Das könnte ein Aspekt gewesen sein, warum Becher sich für diesen Text interessiert, warum er diese Fassung aufgreift und eben nicht die Shakespeare'sche. Was könnten andere Gründe sein?
Ja, die Heimatnähe, glaube ich, dieses Dörfliche, das ist eben anschlussfähig eben an so diese Arbeiter- und Bauernromantik. Das, glaube ich, ist ein Punkt, überhaupt diese Orientierung auf deutschsprachige Dichtung des 19. Jahrhunderts, die ja im Exil stattfindet. Also das hat eine gewisse Logik. Und wie gesagt, interessant finde ich es aber tatsächlich, dass der Text am Ende so ausbricht und dann doch wieder Becher der 1910er Jahre macht, obwohl es sprachlich natürlich nicht so, ne? Sprachlich ist es viel schlichter, aber die ganze Motivik, dieses ganze Thema, das ist dann irgendwie wieder so, da ist Becher plötzlich selber wieder 25 oder so, ne? Oder noch jünger.
Dieses Motiv und die Geschichte scheint ihm die Gelegenheit gegeben zu haben, ja, ästhetisch auszubrechen.
Ja, genau. Also das ist total interessant, wenn man sich das so überlegt, was Becher da macht. Also ich glaube, man kann in dem Text doch sehr vieles Interessantes zeigen, obwohl wir haben den ja jetzt nicht in den ersten zwei Staffeln behandelt, weil das nicht einer der Haupttexte ist, den man unbedingt besprechen muss. Ich finde aber, es ist halt ein interessantes Beispiel, ne, von Weiterdichtung eines Motivs, das eben, wie ich es am Anfang gesagt habe, Becher jetzt auch nochmal in eine neue Gattung überführt, ne, vom Drama dann in die Prosa, Erzählprosa und jetzt ins Versepos. Also das ist ja schon interessant, wie Becher dann auch das nochmal so eine Komponente weiterdreht.
Und eben durch die Transformation in den Roman, in Versen, einerseits ja, sind dadurch alle drei Hauptgattungen berührt und andererseits wählt er ja ein ja nicht unbedingt volkstümliches Format durch die Versifizierung, durch die gebundene Sprache. Das finde ich ja eigentlich interessant, wenn der Anspruch ein so politischer ist, dass er eben zeigen will, so schlimm geht es in der kapitalistischen Welt zu, dann kann man sich fragen, warum wählt er dann eben nicht die vergleichsweise schlichte Form des epischen, des prosaischen Erzählens.
Ja, genau. Oder eigentlich hätte dem auch ein realistischeres Schreiben, wie es Keller tatsächlich betreibt, mehr angestanden, statt einer so parabelhaften Schreibweise, die aber Becher in den mittleren und späten 40er Jahren sowieso gerne macht. Das haben wir ja auch schon an anderer Stelle gesehen. Also da hat er eh so eine Neigung zum Parabelhaften in der Zeit und die sieht man hier jetzt auch wieder, ne?
Die Zeit beginnt ja erst, also die Zeit Bechers, wo er sich dieser volkstümlichen, populären Form zuwendet, wo das ja auch in seinem Wirken relevant wird. Also die politische Karriere steht ja davor. Also sein politisches Wirken, sein staatspolitisches, sein kulturpolitisches Wirken beginnt ja jetzt ab ungefähr 46.
Ja, genau. Es ist nach der Rückkehr, ne, nach Deutschland und dann irgendwie wieder anzuschließen an die Tradition des 19. Jahrhunderts. Ich glaube, das ist irgendwie auch so ein Punkt, den er da machen will. Und deswegen ist es eben nicht Shakespeare, sondern ein deutschsprachiger Autor. Wobei man deutschsprachig sagen muss, weil ne, eigentlich Keller kein deutscher Autor ist, ne, sondern wir sind ja auch noch so ein schweizerischer Text, der auch noch diesen Namen noch hat. Also es knirscht an allen Ecken und Enden bei diesem Projekt, aber das ist, glaube ich, so das, der Zugang, den er wählt.
Ich glaube, an der Stelle können wir für diesmal wieder abschließen. Wir danken fürs Zuhören, Donny Bernhard
und Christine Eichhorn. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Das war Wieder anders, der Johannes R. Becher Podcast mit Christine Eichhorn und Donny Bernhard.